ob dieses Unternehmen das Potenzial hat, zum wertvollsten Unternehmen Deutschlands aufzusteigen oder zu werden. Und ich glaube, da stehen die Chancen mittel- und langfristig ziemlich gut.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Ja, heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast im Podcast, den ihr vermutlich auch schon besten kennt, und zwar Jonathan Neuscheler. Jonathan, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
Ja, hi René, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf, und bei mir ist alles gut.
Ja, das sind auch die besten Voraussetzungen, um hier in den Podcast zu starten. Und heute haben wir für euch eine Aktienanalyse vorbereitet, beziehungsweise natürlich Jonathan für euch. Und es wird nämlich ein Unternehmen sein, das aus Deutschland kommt und jetzt in den letzten Tagen für enorme Schlagzeilen gesorgt hat. Und es handelt sich um Porsche. Und Jonathan, da würde ich dich doch gleich mal fragen, wie kommt es, dass du dich jetzt mit Porsche beschäftigt hast?
Ja, gute Frage. Also aus meiner Sicht ist es so, es passiert nicht alle Tage, dass eines der absoluten Filetstücke der deutschen Wirtschaft eben direkt an die Börse geht. Also man konnte ja eh schon indirekt über die Volkswagen AG an Porsche beteiligt sein, aber dass man sich jetzt direkt beteiligen kann. Ich habe sogar meinem Artikel die Frage gegeben, ob dieses Unternehmen das Potenzial hat, zum wertvollsten Unternehmen Deutschlands aufzusteigen oder zu werden. Und ich glaube, da stehen die Chancen mittel- und langfristig ziemlich gut. Was bei Porsche oft vergessen wird, ja, in meinem Umfeld, das Unternehmen, das hat schon bei einigen Leuten natürlich ein super Image, aber bei anderen gilt es auch als Dinosaurier aus einer alten Zeit, ja, als CO2-Schleuder. Aber das ist überhaupt nicht mehr der Stand der Dinge. Ja, das ist Porsche vor 5 und vor 10 Jahren. Mittlerweile ist Porsche derart konsequent in Richtung Elektromobilität unterwegs, wie kaum ein anderes Unternehmen, feiert da schon sehr, sehr große Erfolge, möchte eigentlich in den nächsten 7, 8 Jahren die gesamte Modellpalette komplett elektrifizieren. Und letztlich wird da eines passieren: Die Kunden, die potenzielle Zielgruppe für Porsche, die wird sich vervielfachen, weil eben auch Leute, die umweltbewusst sind, denen die Nachhaltigkeit am Herzen liegt, die bisher gesagt haben, ach, ich möchte kein Auto fahren, das nachher 15 Liter Benzin pro 100 Kilometer verbraucht, die kommen dann auch plötzlich in Frage für den Kauf von Porsche-Fahrzeugen. Und es steht ja letztlich in den Startlöchern der neue vollelektrische Porsche Macan. Der könnte aus meiner Sicht dem Model Y von Tesla sehr bald die Rückleuchten zeigen. Eigentlich in allen Aspekten, in allen technologischen und qualitativen Aspekten. Er wird wahrscheinlich einen höheren Preispunkt haben, das muss man natürlich beachten. Aber da besteht schon ein sehr, sehr großes Potenzial. Und um es auf den Punkt zu bringen, der Automarkt befindet sich im Umbruch. Die Karten werden neu gemischt und ich glaube, Porsche hat ziemlich, ziemlich gute Karten in der Hand.
Okay, hört sich auf jeden Fall spannend an. Also auf die Zukunft von Porsche werden wir dann im Laufe des Podcasts auch noch etwas genauer eingehen. Und du hast ja jetzt auch schon gesagt, Porsche hat vielleicht auch das Potenzial, das wertvollste Unternehmen in Deutschland zu werden. Und da möchte ich dich doch fragen, warum denkst du eben das? Beziehungsweise vor allem, weil ja auch der Automobilmarkt für Aktionäre sonst immer eher unattraktiv ist. Und wo denkst du, unterscheidet sich Porsche hier vom klassischen Automobilmarkt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also beginnen wir mal damit, warum haben Automobilaktien bei vielen Privatanlegern einen schlechten Ruf? Und was sind eigentlich die Probleme in der Porsche? Weil wenn man sich die langfristige Aktienkursentwicklung beispielsweise der Volkswagen AG anschaut, dann sieht man, ja, es gab zwar immer mal wieder ein bisschen Dividende, aber letztlich ist die letzten 10 Jahre nichts passiert. Wenn man so ganz geschicktes Timing-Glück hatte und irgendwie vor Finanzkrise ausgestiegen ist, in der Finanzkrise wieder eingestiegen ist, vor dem Dieselskandal wieder ausgestiegen ist, danach wieder eingestiegen ist und so weiter und so fort, dann hat man Geld verdient. Aber wenn man einfach nur gehalten hat, hat man mit der Volkswagen-Aktie in den letzten 10 Jahren zwar eine Menge Schwankungen gehabt, aber man hat damit kein Geld verdient. Und das ist natürlich schon eine, über so einen langen Zeitraum, eine starke Underperformance. Und das beweist einmal mehr, und Volkswagen ist nicht das einzige Beispiel, also kann man ganz viele andere Unternehmen der Branche anschauen, die sich ebenfalls sehr schwach entwickelt haben. Und das liegt halt aus meiner Sicht daran, dass das eine der am härtesten umkämpften Branchen der Welt ist. Es gibt ganz arg viele Hersteller im Massensegment, und die müssen ganz hart um die Kunden kämpfen und können es sich einfach nicht erlauben, hohe Gewinnmargen auf die Produktionskosten draufzupacken, weil dann würden ihre Autos nicht mehr gekauft werden. Weiterhin ist es auch einfach ein sehr kapitalintensives Geschäft. Man muss unglaublich viel in Forschung, Entwicklung, in die Produktion und so weiter investieren. Das heißt, da wird sehr viel Cash gebunden. Und dann ist es auch noch ein abhängiges Geschäft. Es ist einmal von der Konjunktur, der Wirtschaftsentwicklung abhängig. Wenn die Leute weniger Einkommen haben und pessimistisch in die Zukunft schauen, dann fahren einfach viele Kunden weiter das bestehende Auto und sehen vor der Bestellung eines Neuwagens ab, verschieben das in die Zukunft. Dann ist die Produktionskapazität nicht ausgelastet, man hat trotzdem Fixkosten. Und dann geht der Ertrag sehr stark nach unten. Und dann haben wir natürlich auch noch weitere Abhängigkeiten, beispielsweise vom chinesischen Absatzmarkt und der Willkür oder politischen Eingriffen der chinesischen Regierung. Ja, dass es dann heißt, kauf lieber chinesische Autos, sei patriotisch, unterstütze China und nicht die Ausländer. Na, das könnte man ja so ausdrücken über die Staatsmedien, dass da einfach dann das nicht erwünscht ist, dass da beispielsweise westliche Automarken gekauft werden. Ja, und natürlich aber auch die Lieferketten. Ja, es ist so ein super komplexer Produktionsprozess, da sind tausende Teile involviert, und wenn nur einzelne davon wie Batterien oder Halbleiter oder was auch immer fehlen, verzögert ankommen, nicht ausreichend ankommen, dann fällt die gesamte Produktionsrate nach unten. Und deswegen ist das schon eine sehr, sehr harte Branche, in der es Herstellern schwierig fällt, hohe Eigenkapitalrenditen zu erwirtschaften über den Zyklus hinweg. Und ich würde sagen, bei Volkswagen kommen dazu auch noch politische Probleme dazu, also einfach Schwächen in der Unternehmensführung, dass beispielsweise das Land Niedersachsen auch mitentscheidet und eben nicht Entscheidungen trifft im Sinne der Wertmaximierung für die Eigentümer, sondern eben politische Einflüsse mit einbringt. Ja, das mal zu den Problemen und Themen, weshalb die Autobranche insgesamt eher schwach gelaufen ist. Es kommen natürlich noch weitere Aspekte hinzu. Es muss jetzt elektrifiziert werden. Das ist wieder mit großen Investitionen verbunden. Der zweite Umbruch ist natürlich auch die Digitalisierung. Also Autos werden zu fahrenden Computern, immer mehr Fahrassistenzsysteme, immer mehr Software muss da reinkommen. Und das sind Kompetenzen, die muss man sich erstmal aneignen. Ja, da haben auch viele Unternehmen Schwierigkeiten, sich da umzustellen. Und dann sind ja noch neue Wettbewerbe wie Tesla oder Rivian in den Markt eingedrungen, die den Wettbewerb nochmals erhöht haben. Und die sind sehr stark, beispielsweise in der Software, ja, und auch in den elektrischen Autos. Und in diesem ganzen Umfeld, in dieser rauen und stürmischen See, müssen da diese großen Hersteller mit hohen Fixkosten und etablierten Strukturen, da müssen die sich jetzt neu einstellen und den Kurs neu ausrichten. Und das erklärt letztlich die auch sehr, sehr niedrigen Bewertungen. Teilweise haben Automobilaktien jetzt ja KGVs von 3, 5 oder 7. Ja? Also wenn die den Gewinn nur halten können, bekommt man als Aktionär dann ja in 5 Jahren sozusagen die gesamte Marktkapitalisierung wird vom Unternehmen zurückverdient. Ja? Also es sind verrückt niedrige Bewertungen, die natürlich auch ganz viel Skepsis ausdrücken, die auch die Risiken letztlich beleuchten und widerspiegeln, die in der Branche vorhanden sind. Aber jetzt hast du ja noch eine zweite Frage gestellt, und zwar, warum könnte das bei Porsche anders sein? Und die Antwort liegt einfach darin, dass Porsche nicht in diesem hart umkämpften Massenmarkt tätig ist, in dem Markt für Kleinwagen oder Kompaktklasse oder Mittelklassewagen, sondern das ist schon ein Luxushersteller. Und das erkennt man beispielsweise an dem durchschnittlichen Verkaufspreis pro Fahrzeug. Der liegt selbst bei einem Premium-Anbieter wie bei BMW oder Mercedes nur in dem Bereich von um die 40.000 bis 50.000 Euro. Und Porsche erreicht halt einen sechsstelligen Wert, also über 100.000 Euro. Und das ermöglicht natürlich dann auch das Erzielen einer über den Zyklus hinweg viel, viel höheren Gewinnspanne. Die operative Gewinnmarge von Porsche, die entwickelt sich in Richtung der 20%. Es gibt auch Jahre, Da sind sie in Anführungsstrichen nur bei 14%. Das war beispielsweise das Corona-Krisenjahr. Und selbst in der Finanzkrise 2009 waren wir noch bei 10%. Ja, aber in einem normalen Umfeld möchte Porsche eher in Richtung 17, 18, 19, 20% Marge laufen. Und wenn du natürlich so eine hohe Gewinnspanne hast, ja, dann verzinst sich plötzlich auch dein Eigenkapital sehr, sehr hoch und du hast eine hohe Cash-Generierung, einen hohen Cashflow. Und der ist halt die letzten Jahre dann immer in dem Volkswagen-Konzern irgendwo versandet in irgendwelchen unprofitablen Projekten der anderen Konzernmarken sozusagen stecken geblieben und gar nicht zu den Eigentümern der Volkswagen AG durchgereicht worden. Und durch den Börsengang des Porsche-Unternehmens ist es jetzt eben ja wieder möglich, sich direkt an dieser sehr stark cash-generierenden Unternehmen mit dieser tollen Positionierung zu beteiligen. Und das ist letztlich einfach die Antwort darauf, dass dieses Unternehmen auf die Produktionskosten noch so eine hohe Gewinnspanne obendrauf packen kann und deshalb einen hohen Cashflow hat. Und ein hoher und dazu noch steigender Cashflow ist halt der Treiber für steigende Kurse schlechthin.
Okay, ziemlich spannend, was du da jetzt gesagt hast, vor allem auch der Vergleich mit BMW oder mit Mercedes, also dass der durchschnittliche Verkaufspreis immer ungefähr einen sechsstelligen Wert hat bei Porsche. Hast du vielleicht auch eine ungefähre Zahl, wie der Marktanteil von Porsche am Luxusmarkt ist?
Ja, also als Daumenregel, ich möchte mal vorsichtig sein mit Zahlen in dem Podcast, würde ich sagen, dass das etwa 75 bis 100 Millionen Fahrzeuge weltweit pro Jahr hergestellt werden, also der gesamte Pkw-Markt. Allerdings, es sind nur 2% davon, nämlich 1,5 Millionen, mit einem Preisschild von über 80.000 Euro oder Dollar versehen. Ja, das heißt, wenn wir mal sagen, Autos über 80.000 Dollar, das sind nur noch 1,5 Millionen pro Jahr. Ja, und in diesem Markt sind also die Stückzahlen sehr gering. Und von diesen 1,5 Millionen verkauft Porsche etwa 300.000, was dann zu einem Marktanteil von etwa 20% in der Luxusklasse führt. Und das ist halt auch ein weiterer Unterschied. Da gibt es eine Studie von McKinsey, die sagt halt aus, dass bis 2031, also in den nächsten 9 oder 10 Jahren, der weltweite Automarkt nur um 1% wächst. Aber dieser Luxusmarkt, also der Markt für Autos oberhalb 80.000 Dollar, der soll um dann doch 9% pro Jahr wachsen. Und das liegt darin, dass wir tatsächlich leider eine Schere zwischen Arm und Reich haben, die immer weiter aufgeht. In vielen aufstrebenden Gesellschaften geht es breiten Teilen der Bevölkerung noch nicht so super gut, aber es gibt halt doch eine sich vergrößernde Zahl an Leuten, die aufsteigen in ein Einkommen- und Vermögensniveau, wo sie sich solche Autos leisten können. Und deshalb, weil die Zahl der Millionäre und der Personen, die ein sehr hohes Einkommen haben, derart stark wächst, kann natürlich auch Porsche in diese größere Zielgruppe hinein immer mehr Autos verkaufen. Und darin liegt es dann letztlich begründet.
Mega spannend, vor allem auch, was natürlich die Käuferschicht von Porsche angeht. Also, dass es natürlich mehr Millionäre gibt, spricht auf jeden Fall für die Zukunftsaussichten von Porsche. Und jetzt habe ich auch noch einen Satz bei dir im Blogartikel gelesen, der mich eigentlich auch ein bisschen umgehauen hat. Und zwar Standort, von denen mehr als 1.911.000 Fahrzeugen, die seit 1964 hergestellt wurden, befinden sich immer noch mehr als 70% auf der Straße. Das spricht für die Qualität des Stuttgarter Sportwagenbauers. Also da kann man schon sagen, also Porsche, der Name, der steht auch für absolute Qualität.
Klar, also das ist ja letztlich auch der größte Grund, weshalb Personen ein Porsche-Fahrzeug kaufen. Ja, wenn du nur von A nach B kommen möchtest, das kannst du genauso gut mit glaube ich, jeder anderen Marke, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eben zugelassen ist mit ihren Modellen, ja, die Sicherheitsanforderungen und so weiter erfüllen, die eine offizielle Straßenzulassung haben. Das kannst du ja genauso erreichen. Ja, das ist ja komplett egal. Also wenn es nur um den Transport von A nach B ginge, dann würde es eigentlich ja null Kunden für Porsche geben, wenn man mal so denkt. Aber es geht halt für die Kunden um viel, viel mehr. Und der durchschnittliche Porsche-Kunde hat ein Jahres- oder ein Haushaltseinkommen von 300.000 bis 500.000 Euro pro Jahr. Und wenn du dich in dieser Gehaltsregion bewegst, dann hast du halt einfach auch Lust, oder haben einige, nicht jeder natürlich, aber dann haben einige auch Lust, sich etwas zu gönnen. Ja, sie wollen sich damit präsentieren. Es geht um das Image, es geht um das Prestige. Es geht auch um Dinge wie die Performance, ja, um die Qualität, um den Service, um die Möglichkeit, das Fahrzeug zu individualisieren. Ja, dann soll es halt irgendwann eine türkisgrüne Ziernaht auf dem Ledersitz haben oder so. Ja, das verändert natürlich nicht das verändert nicht die Geschwindigkeit oder die Lebensqualität, ja, oder man kommt trotzdem noch nur von A nach B, aber es ist halt für diese Zielgruppe wohl ein relevanter Punkt. Und da ist natürlich bei diesen ganzen Aspekten Porsche dann schon auch einem Hersteller wie Tesla weit überlegen. Weil bei Tesla, da kannst du, glaube ich, zwischen 4 oder 5 Farben auswählen und zwischen im Innenraum zwischen 2 Farben. Und das ist natürlich etwas, wenn du wirklich ein Auto so haben möchtest, wie es dir gefällt, da kommst du bei Tesla nicht weit. Ja, und deswegen, das ist eine ganz andere Zielgruppe.
Jetzt, wo du auch Tesla genannt hast, ich meine, Tesla war oder ist vielleicht immer noch der Pionier, was jetzt die Elektroautos angeht. Und du hast ja jetzt auch schon angeteasert, dass sich ja Porsche auch schon sehr starke Gedanken macht um den Zukunftsmarkt in Sachen Elektromobilität. Und da möchte ich dich doch fragen, wie stellt sich Porsche konkret auf die Zukunft ein?
Ja, also zuerst einmal mit einer extrem konsequenten Strategie. Die Strategie lautet, okay, alle Fahrzeuge werden elektrifiziert, mit Ausnahme von diesem wirklich Ursportwagen, diesem 911er. Da versucht man über Forschungsprojekte mit dann weiterhin klassischen Brennstoff, der dann aber irgendwie aus Algen oder nachhaltigen Quellen gewonnen werden soll, praktisch das den Benzinmotor auch in die Zukunft zu überführen. Das ist aber keine Frage, die heute beantwortet werden muss oder auch beantwortet werden kann. Ansonsten lautet wirklich die Strategie ganz klar, die nächsten Modellgenerationen allesamt als elektrische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Und der vollelektrische Porsche Taycan, der hat dafür gesorgt, dass letztes Jahr schon etwa jedes 7. Porsche-Auto, das verkauft wurde, ausschließlich mit einem E-Motor ausgerüstet war. Und inklusive dieser Plug-in-Hybride war es, glaube ich, schon fast ein Viertel, also jedes 4. Fahrzeug. Und das soll jetzt bis 2025, das sind gerade mal noch 2 bis 3 Jahre, schon auf über 50% ansteigen. Das heißt, Porsche möchte diesen magischen Kipppunkt, dass mehr Autos einen E-Antrieb haben als einen Verbrennungsmotor, schon in 2 bis 3 Jahren erreichen. Und bis 2030 soll dann diese Elektrifizierung der Fahrzeugpalette schon weitgehend abgeschlossen sein. Und das ist also schon eine sehr, sehr konsequente Strategie, die natürlich auch das Risiko beinhaltet, dass wenn hierzulande beispielsweise die Verfügbarkeit von Strom, ja, oder auch der Preis, zu dem man Strom kaufen kann, wenn das sich in eine sehr negative Richtung entwickelt, dann könnte es sein, dass Kunden irgendwann ähnlich sagen wie jetzt gerade bei den Gasheizungen, ach, ich will gar nicht so enorm viel dafür zahlen, ja, für den Strom. Und nachher kriege ich immer mal wieder noch einen Stromausfall, dann komme ich nicht zur Arbeit. Sondern die sagen dann bin ich doch lieber unabhängig mit meinem Benziner oder Diesel, wo ich 1000 Kilometer mit dem Tankinhalt fahren kann. Aber wenn man so pessimistisch nach vorne schaut, dann sollte man, glaube ich, in fast keine Aktie investieren, weil Strom ist einfach Teil der lebenswichtigen Infrastruktur und der muss in irgendeiner Art und Weise auch bezahlbar bleiben. Und ich würde das also auch nicht als Basisannahme haben, dass Strom hier irgendwann 1 Euro pro Kilowattstunde kostet. Wir sehen ja, dass der Gaspreis an den Strom oder an den Energiebörsen schon wieder nach unten geht. Und weiterhin wird die Politik vermutlich dann auch irgendwelche Stromsteuern nochmal rausnehmen oder Subventionen anbieten und also dafür sorgen, dass Strom zwar teuer, aber irgendwie dennoch bezahlbar bleibt. Und das Benzin und der Diesel sind ja auch nicht wirklich preiswert an der Tanke. Also ob das dann wirklich so viel billiger ist, weiter mit seinem Verbrenner durch die Gegend zu fahren, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube es ja nicht.
Also, dass dann Porsche so eine überzeugte Strategie fährt, also dass sie alles jetzt auf Elektromobilität setzen, ist natürlich auf jeden Fall ein klares Zeichen, wo die Richtung hingeht. Und jetzt kommen wir dann mal zum Eingemachten und zwar zu den Kennzahlen von Porsche. Jetzt mal konkret, Jonathan, was sind so die wichtigsten Kennzahlen für solch einen Automobilbauer?
Ja, gute Frage. Also aus meiner Sicht gibt es nicht die eine magische Kennzahl, das sage ich immer wieder, sondern die Realität ist ein bisschen komplizierter. Ich denke, es sind die ganz klassischen KPIs. Ja, man schaut sich an, wie viele Autos können die pro Jahr ausliefern, mit welchem Preis werden die Autos ausgeliefert und daraus ergibt sich ja dann der Umsatz und das Umsatzwachstum. Das sollte also mittel- und langfristig eben nach oben zeigen und ebenso wichtig natürlich auch die Gewinnspanne, also beispielsweise, ich würde jetzt sagen, die EBIT-Marge oder operative Gewinnmarge ist hier sehr relevant. Und dann darüber hinaus natürlich bei Porsche jetzt mit dieser Elektrostrategie? Wie entwickelt sich der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge in den nächsten Jahren? Können da die Zielmarken erreicht werden? Und wie immer auch die Bilanz, ja, also das ist jetzt auch so ein bisschen eine eigenartige Situation, weil Porsche war ja jahrelang im 100%igen, eine 100%ige Tochter der Volkswagen AG. Jetzt sind etwa 25% der Aktien in andere Hände gewandert. Und das in dieser gemeinsamen Zeit, da hatten die einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der bedeutet hat, dass Porsche alle erwirtschafteten Gewinne komplett nach Wolfsburg abführen musste. Und der wird jetzt gekündigt, aber der kann erst zum Jahresende sozusagen auslaufen. Und deshalb muss beispielsweise Porsche dieses Jahr auch nochmal den Gewinn, der dieses Jahr erwirtschaftet wird, an Volkswagen bezahlen. Und erst ab 2023 geht das dann an alle Aktionäre der Porsche AG. Und deswegen die Bilanz muss man im Blick haben, aber die sieht aus meiner Sicht soweit solide aus. Es kann noch nicht genau abgeschätzt werden, wegen dem eben genannten Punkt. Und ansonsten, jetzt mal unabhängig von Kennzahlen, es gibt auch immer andere Dinge, die wichtig sind. Hier halt natürlich die Entwicklung des chinesischen Absatzmarktes. 32% Absatzanteil, der bedeutsamste Absatzmarkt für Porsche. Und auch die Software-Thematik. Also da folgender Hintergrund, die Volkswagen AG hat sich dazu entschieden, künftig viel mehr von der Softwareentwicklung selbst zu übernehmen und da auch eine große Plattform zu bauen. Die trägt den Namen CARIAD. Und das soll eigentlich erreicht werden, dass dann die ganzen Konzernmarken wie Audi, Volkswagen, aber eben auch Porsche die auf diese gemeinsame Plattform aufbauen können und dann auch so Dinge möglich sind wie Over-the-Air-Updates oder den Einbau von immer mehr Fahrassistenzsystemen und Software und der damit verbundenen Software oder auch die Unterhaltung im Fahrzeug. Und da gibt es sehr große Verzögerungen, weshalb der Start von diesem Porsche Macan, dem vollelektrischen SUV, auch schon um ein oder zwei Jahre nach hinten verschoben werden musste, auf 2024. Und das muss man definitiv im Auge behalten, ob dann die Software irgendwann bereit ist und dann die neuen Modelle dann auch wie geplant vom Band rollen können. Oder ob man da doch nochmal die ein oder andere sehr schwierige Entscheidung treffen muss und vielleicht mittel- und langfristig mit anderen Partnern zusammenarbeiten muss. Da gibt es ja auch immer wieder Medienberichte, dass sich Porsche in Gesprächen mit möglicherweise Apple befindet hinsichtlich einer Kooperation, würde natürlich von den Marken und Kundenzielgruppen extrem passen, aber da ist jetzt irgendwie nichts an der Öffentlichkeit oder im Porsche IPO-Prospekt gestanden. Das heißt, das ist alles im Reich der Spekulation und da muss man einfach abwarten, wie sich das dann weiterentwickelt.
Also gibt es auf jeden Fall viele spannende KPIs, auf die wir schauen müssen, bevor man in Porsche investiert. Und da kommen wir doch gleich mal zum Umsatz und zur Gewinnentwicklung, Jonathan. Da möchte ich dich doch gleich mal fragen, ist da alles intakt bei Porsche?
Ja, es sieht so aus. Also der Umsatz ist in den letzten 10 Jahren um 12% pro Jahr gewachsen. Also das ist ein wirklich starkes Wachstum. Also Porsche macht nicht nur Wachstumsversprechen, irgendwie in Zukunft wachsen wir, dann wollen wir so und so stark wachsen, sondern sie haben es jetzt einfach auch schon die ganzen letzten Jahre unter Beweis gestellt. Was die Gewinnentwicklung angeht, ja, bin ich so ein bisschen skeptisch, weil wegen der schon erwähnten Konstellation, dass man eine 100%ige Tochter oder dass man Teil des Volkswagen-Konzerns war, kann man dann natürlich auch viel über interne Verrechnungspreise nach oben oder nach unten drehen und weil Porsche hat halt auch viele Produkte von Volkswagen bezogen, ja, und zu welchen Preisen wird das beispielsweise verrechnet, ja, da gibt es einfach Interpretationsspielräume, das ist halt so, dass diese Kooperation hat auch viele Vorteile für Porsche. Trotzdem ist es so, dass Porsche über die Jahre hinweg, glaube ich, inklusive dem Corona-Jahr 2017 bis 2021 dann im Durchschnitt ich kann es auch noch nachschauen im Artikel, bei etwa 16% Gewinnmarge gewesen ist, also operative Gewinnmarge, ja 16,0%. Dieses Jahr sind sie, glaube ich, fast bei 19%. Das liegt aber an Sondereffekten, weil Porsche produziert die meisten Fahrzeuge in Europa, den Großteil davon in Deutschland, in den beiden Werken in Stuttgart, Zuffenhausen und in Leipzig. Und die verkaufen auch sehr viele Fahrzeuge in die USA oder nach Nordamerika. Und dadurch, dass der Dollar so stark geworden ist, fallen die Kosten jetzt für die Produktionsmitarbeiter und so weiter ja hier in Euro an. Aber wenn du dann, selbst wenn du im Dollarraum die Preise nicht erhöhst, wenn du das Geld dann praktisch zurückholst nach Europa, ja, die Dollars, die du dort erzielt hast, sind das plötzlich viel mehr Euros. Ja, also die haben da einfach sozusagen von dem schwachen Euro sehr stark profitiert, weshalb die Gewinnmarge nach oben gegangen ist. Und dann sind die auch teilweise wie üblicherweise jeder Fahrzeughersteller im Leasing und in der Finanzierung der Fahrzeuge tätig. Und gerade wenn sie das Leasing machen, dann bleibt das Fahrzeug ja im Eigentum der Porsche AG. Und wenn das Leasing dann vorbei ist, wird es verkauft, ja, als irgendwie 3 Jahre altes Fahrzeug. Und in den letzten Jahren sind die Gebrauchtwagenpreise gestiegen. Und deshalb haben sie da auch positive Sondereffekte, weil einfach diese Autos zu einem höheren Preis dann verkauft werden konnten, als man das angenommen hat, als man das Leasing berechnet hat. Und dann gibt es noch einen dritten Sondereffekt. Da haben die Unternehmen auch so wieder einen gewissen Spielraum. Das ist jetzt nicht verboten, sondern das ist einfach ein bilanzieller Spielraum. Die können Forschungs- und Entwicklungsausgaben, wenn sie konkreten oder unter bestimmten Bedingungen, wenn sie konkreten Produkten zuzuordnen sind, in der Bilanz aktivieren. Also man kann sich das sozusagen entscheiden, verbuche ich das direkt erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung, wenn ich jetzt an einem künftigen Modell entwickle, dann sinkt mein Gewinn. Das haben sie in der Vergangenheit relativ oft gemacht, das direkt als Kosten eben verbucht. Und jetzt sind sie aber in den letzten 2 Jahren sehr stark dazu übergegangen zu sagen, nein, das ist gar kein Aufwand, sondern das ist ein Asset. Also was dann passiert ist, das ist ähnlich wie der Goodwill, dann gibt es eine immaterielle Vermögensposition und dann wird das nicht als Aufwand verbucht, sondern es wird erst dann als Aufwand verbucht, wenn das Fahrzeug in die Produktion geht. Und dann wird es sozusagen über die Produktionsdauer stückweise dann abgeschrieben. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass dieser Aufwand erst später erfolgswirksam verbucht wird. Ja, irgendwann muss er in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen, aber nicht mehr in der Entwicklungsphase. Und das hatte eben zur Folge, dass, weil sie da einen höheren Prozentanteil dieser Forschungs- und Entwicklungskosten aktiviert haben, konnten sie auch den Gewinn nochmal um weitere 600 Millionen Euro steigern. Porsche selbst sagt natürlich, das hat den Grund, dass jetzt viele Modelle kurz vor der Einführung stehen und deshalb wäre das ganz normal, dass diese Quote hochgeht. Aber ob das jetzt wirklich so ist oder ob man sich da einfach auch vor dem IPO ein bisschen aufhübschen wollte, das muss man da natürlich dann schon mal hinterfragen.
Ja, gut, das kann natürlich gut sein, dass sie sich vor dem IPO ein bisschen aufhübschen wollten. Jetzt durch die Sondereffekte ist die Gewinnmarge etwas gestiegen. Denkst du, dass die Gewinnmarge bei ca. 16% gehalten werden kann? Und wie ist ungefähr der Branchendurchschnitt, also in der Automobilbranche?
Ja, viele Massenmarkthersteller tun sich oder wären schon super glücklich, wenn sie über den Zyklus hinweg 6, 8 oder 10% EBIT-Marge hätten. Also das ist schon nahezu unerreichbar für viele. Es gibt Ausnahmen. Toyota beispielsweise ist sehr stabil irgendwie in dem Bereich von 8 bis 10% EBIT-Marge. Die sind sehr profitabel. Aber es gibt dann auch zum Beispiel, ich habe gestern Nacht noch einen Hersteller Hyundai angeschaut, weil der wohl auch einige tolle Designer gewinnen konnte und da spannende elektrische Fahrzeuge präsentiert hat, die jetzt zunehmend auf den Markt gehen, die stehen nur bei 5 oder 6%. Ja, also da gibt es auch viele, die dann deutlich weniger verdienen. Porsche, wie gesagt, hat in den letzten von 2017 bis 2021 schon 16% gehabt, wird dieses Jahr irgendwie bei 18 oder 19 rauslaufen, möchte langfristig sogar auf über 20 gehen und ist damit in einer ganz anderen Klasse. Ja, das ist einfach so. Und jetzt ist natürlich die Frage mal nach vorne schauend, werden sie diese historisch starken Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn auch in der Zukunft halten können? Denn wenn wir uns an einem Unternehmen beteiligen, dann beteiligen wir uns immer an der Zukunft des Unternehmens. Ja? Uns stehen sozusagen die ganzen künftigen Zahlungsmittelüberschüsse zu, die das Unternehmen von heute bis in die Unendlichkeit erwirtschaften wird oder eben solange es das Unternehmen gibt. Und da ist das also eine hochrelevante Frage. Und Porsche selber sagt natürlich im IPO-Prospekt oder die Präsentation, die Wachstumstrends sind alle intakt. Wir werden irgendwie 7 bis 8% pro Jahr im Umsatz wachsen. Wir werden die Marge noch steigern können. Und wir können sozusagen die vergangenen Wachstumsraten einfach in die Zukunft fortschreiben. Und ich muss sagen, wenn diese elektrischen Autos weiterhin so gut ankommen, wie das beim Taycan schon der Fall ist, und das sieht ja stark danach aus, dann besteht theoretisch auch noch das Potenzial, als Marke viel, viel größer zu werden, weil man eben nicht mehr dieses Image der CO2-Schleuder und so weiter hat. Aber es gibt natürlich auch erhebliche Risiken und selbst wenn Porsche also ein sehr gut geführtes Unternehmen ist, wenn du ein guter Pilot bist, aber plötzlich einen extrem starken Gegenwind hast, dann wird dein Flugzeug auch langsamer. Und das ist halt das, was bei Porsche passieren kann, dass beispielsweise dieser chinesische Absatzmarkt schwieriger wird. Das könnte sehr stark die Umsatz- und Gewinnentwicklung belasten, dass wir generell in eine sehr lange und sehr tiefe Rezession, in eine wirtschaftlich schwierige Phase kommen. obwohl Porsche auch Kunden hat wie Steuerberater, Anwälte, Ärzte, Unternehmer, Manager, von denen viele ihr Einkommen und ihren Job behalten, auch in schwierigen Zeiten, kann es trotzdem sein, dass da weniger Bestellungen eingehen. Auch das kann Porsche belasten. Und dann die schon angesprochene Softwarefrage. Ja, und wenn man das halt alles zusammenzählt, kann es auch sein, dass die Zukunft schwieriger wird als die Vergangenheit. In den letzten 10 Jahren hat Porsche sehr stark davon profitiert, dass China immer wichtiger und immer größer wurde. Jetzt, in den nächsten 10 Jahren, müssen sie in anderen Absatzmärkten stark wachsen. Und da müssen wir halt sehen, ob das so gelingen wird. Das weiß heute keiner, egal wie lange man da recherchiert. Ja, es weiß keiner, wo stehen die Zinsen in einem Jahr, wo steht die Inflation in einem Jahr, wie stark ist die Wirtschaft gewachsen oder geschrumpft in einem Jahr. Das sind einfach Risiken in dieser Branche. Aber nichtsdestotrotz glaube ich eben, dass mit der Aufstellung und der Markenstärke und der Kundenbasis und der Unternehmensstrategie Porsche weiterhin eine tolle Zukunft haben wird. Nur wird es eben nicht wie bei Coca-Cola wie am Lineal gezogen von links unten nach rechts oben laufen, sondern da werden schon erhebliche Schwankungen in der Unternehmensentwicklung auftreten. Ja? Und deswegen ist da einfach eine gewisse zyklische Komponente dabei.
Okay, das ist natürlich ein Risiko, das natürlich Porsche dann auch mit sich bringt. Gibt es eigentlich ein aktuelles KGV, wo sich Porsche ungefähr bewegt? Du meintest ja ungefähr bei 6-8 sind es bei den klassischen Automobilbauern. Ist es bei Porsche auch ungefähr so der Fall?
Ja, also wir, die Erwartungen sehen so aus, dass Porsche vielleicht nächstes Jahr 6 Euro Gewinn je Aktie erzielt. Der Aktienkurs, ja, der unterliegt auch gewissen Schwankungen, aber der steht jetzt ungefähr bei 100. Das heißt, dann wären wir bei einem KGV von 16-17. Zu dem die Porsche-Aktie derzeit bewertet wird. Das ist erheblich mehr als die klassischen Autohersteller, aber es ist auf der gleichen Seite weniger als Ferrari zugestanden wird. Die werden etwa mit dem 32-fachen KGV des nächsten Jahres bewertet. Da merkt man, dass sozusagen Porsche derzeit bewertungstechnisch in der Mitte eingeordnet wird zwischen einem Premium-Hersteller wie BMW, die einen KGV, oder Mercedes-Benz, die einen KGV von 5 haben, und eben einem absoluten, also Ferrari hat ja vom Luxussegment nochmal das Luxussegment als Zielgruppe, ja. Bei Ferrari liegt der durchschnittliche Fahrzeugpreis bei über 300.000 Euro, bei Porsche liegt er bei über 100.000 und bei Mercedes oder BMW liegt er bei etwa 40.000 bis 50.000, ja. Und so erklärt sich dann auch die Bewertung. Ja, Porsche liegt nicht nur beim durchschnittlichen Fahrzeugpreis in der Mitte, sie liegen auch bei der Gewinnmarge in der Mitte zwischen Premium und Ferrari, und sie liegen eben auch beim KGV in der Mitte zwischen Premium und Ferrari. Ja. Also sie werden so halb als Premium-Hersteller gepreist oder als Autohersteller gepreist und halb als echter Luxushersteller wie Ferrari gepreist. So sieht die Bewertung der Porsche-Aktie derzeit aus.
Okay, also würdest du auch sagen, so, wenn, dann sollte man Porsche immer eher mit Ferrari vergleichen als Benchmark, aber nicht mit BMW oder Mercedes beispielsweise?
Ja, schwierige Frage, da wird es jetzt auch unterschiedliche Sichtweisen geben. Ich persönlich glaube, dass die Einordnung jetzt beispielsweise auf Basis des KGVs stimmt. Ja? Warum sollte Porsche auch nur ein 5er KGV bekommen wie eine Mercedes-Benz oder BMW, obwohl sie eine doppelt so hohe Gewinnmarge haben, eine viel höhere Cash-Generierung haben, eine viel stärkere Marke haben? Das würde ihr überhaupt keinen Sinn ergeben. Und natürlich auch eine zahlungskräftigere Zielgruppe. Ja. Gleichzeitig wäre es aber ja auch Quatsch zu sagen, eine Porsche muss jetzt auch ein 30er oder 40er KGV wie eine Ferrari bekommen. Denn eine Ferrari beispielsweise, also wir haben ja schon gesprochen, sehr oft jetzt über die Gewinnmarge von Porsche, die irgendwo in dem Bereich von 17% liegt. Eine Ferrari liegt halt bei 25, ja, da muss es schon auch nochmal einen Bewertungsaufschlag geben, und deswegen erscheint mir das schon sehr rational. Entscheidend aber für die Bewertung der Porsche-Aktie wird halt sein, wie gut es gelingt, diese E-Auto-Strategie umzusetzen und wie stark sich dadurch der Absatzmarkt vergrößert, wenn der Fall eintritt, dass Porsche dann von immer mehr Kunden als echte Alternative wahrgenommen wird. Vielleicht als bessere Alternative zu einem Tesla Model Y oder zu einem, vielleicht haben die künftigen Porsche-Käufer bisher Audi, Mercedes, BMW gefahren, haben eigentlich das Geld gehabt, wollten aber nicht Porsche fahren, vielleicht, ja, weil es halt denn doch sehr viel aus dem Nachhaltigkeitsgedanken raus, ja, die Porsche-Autos verbrauchen ja schon sehr viel Sprit, wenn sie einen Benzinmotor haben. Das wird sich künftig alles ändern, wenn die elektrisch angetrieben werden. Und da könnte das sein, dass das Image einfach auch anziehend wird für eine jüngere Zielgruppe, für eine nachhaltigkeitsbewusstere Zielgruppe, auch stärker bei Frauen, dass die Autos dort stärker ankommen. Und insofern kann es sein, dass Porsche schon nochmal sehr, sehr stark wächst in den nächsten 10 Jahren und nochmal in eine ganz andere Gewinnregion hineinsteuert. Das ist durchaus möglich, nur ist es halt nicht garantiert, wegen den schon angesprochenen Risiken, die wir ja hatten, was die Absatzmärkte und die Konjunktur und so weiter angeht, oder auch die Software-Thematik.
Okay. Können wir zum Abschluss nochmal konkret die vielleicht 3 größten Chancen und nochmal die 3 größten Risiken von Porsche gegenüberstellen, damit man nochmal ein klares Bild davon hat?
Ja, also ich glaube, das ganz große Asset ist einfach die Porsche-Marke mit ihren Millionen Kunden, die davon träumen, eines Tages mal einen Porsche sich leisten zu können. Und irgendwann können sich denen dann einige Träumer durch harte Arbeit, aber vielleicht auch durch Glück tatsächlich diesen Traum erfüllen. Und das ist einfach ein riesiges Asset, was Porsche es ermöglicht, die Autos zu einem Preis zu verkaufen, wo sie sehr, sehr viel Geld verdienen können. Und das erkennt man auch beispielsweise daran, dass die Porsche-Website jeden Monat von 7 Millionen Personen besucht wird, obwohl sie im ganzen Jahr nur 300.000 Fahrzeuge verkaufen. Ja, da merkst du mal, wie viele Leute letztlich von einem Porsche träumen und darauf hinarbeiten, sich den eines Tages leisten zu können. Und wir haben ja auch schon angesprochen, diese Zielgruppe, ja, wenn dein durchschnittlicher Kunde 300.000 bis 500.000 Euro Haushaltseinkommen hat, allerdings brutto, also Vorsteuer, das ist natürlich eine Zielgruppe, mit der kannst du unglaublich viel machen. Und wenn sie jetzt in diese Marke, dieses Asset, das sie haben, entwickeln, in eine nachhaltige Richtung, dann ist da sehr, sehr viel Potenzial vorhanden, was Wachstum, Gewinnmarge und Cash-Generierung angeht. Und ansonsten sind sie natürlich auch noch in einem Vorteil, weil sie von dieser industriellen Kooperation mit der Volkswagen AG weiterhin profitieren. Bei der Forschung und Entwicklung, beim Einkauf von Teilen, die für die Kunden nicht relevant sind, aber auch bei der Logistik, auch bei der Technologie, da kann sich sozusagen Porsche bedienen an den Produkten und Dienstleistungen des Volkswagen-Konzerns. Und obwohl sie selber nur 300.000 Autos herstellen, können sie dann einfach trotzdem sehr günstig arbeiten und müssen nicht alles selbst entwickeln für diese paar Fahrzeuge. Die Dinge, die für einen Porsche relevant sind, wie das Design oder ich weiß nicht, das Fahrwerk und die Performance, die werden natürlich weiterhin selbst entwickelt. Ja, das ist ein Porsche bleibt ein Porsche. Und das ist eigentlich schon eine sehr, sehr starke und vielversprechende Aufstellung. Es ist am Ende einfach einer der größten Märkte, wenn man das Umsatzvolumen anschaut und auch das Ertragspotenzial. Es ist halt ein Markt, der derzeit noch sehr, sehr tiefe Bewertungsniveaus hat, weil der ganze Kapitalmarkt das Potenzial eigentlich nur Tesla zugesteht und die immer noch mit 700 oder 800 Milliarden Bewertung versehen werden, obwohl, und das ist jetzt eine persönliche Meinung, in Zukunft andere Unternehmen ebenso viel von dem Ertragskuchen sich abschneiden werden und Porsche wird dazu zählen. Und deshalb ist eigentlich sozusagen die Chance auch, dass sozusagen die Marktkapitalisierung des Automobilsektors wieder stärker von der Porsche wegwandert, von der Tesla wegwandert, hin zu Unternehmen wie Porsche, BMW, Mercedes-Benz oder der Volkswagen AG. Und das ist eigentlich eine sehr große Chance, dass wenn der Gewinn stabil bleibt oder sogar steigt über, also es wird nicht in jedem Jahr steigen, aber wenn der beispielsweise in 10 Jahren nochmal deutlich höher ist als heute, du ausgehend von diesen niedrigen KGVs dann noch das Gewinnwachstum hast, dann hast du eigentlich 2 Hebel. Nämlich der erste ist, dass insgesamt der Gewinn gestiegen ist und der andere ist, dass das Bewertungsniveau noch gestiegen ist und dann kriegst du auch noch Dividenden aus dem laufenden Gewinn, dann ist da viel möglich. Es gibt aber auch erhebliche Risiken in dieser Branche. Wie schon angesprochen, die Software, die wird jetzt in den nächsten Jahren super relevant werden. Bekommt sie das hin, eine gute Software auf den Markt zu stellen, die von den Kunden akzeptiert wird? Oder müssen sie da nochmal sehr, sehr viel Geld investieren und es verzögern sich die Modelleinführung der nächsten Jahre? Weiterhin, der chinesische Absatzmarkt ist für mich eine Blackbox, wie lange sich die Porsche-Autos dorthin verkaufen lassen oder wie hoch die Importzölle werden oder was auch immer da in Zukunft passieren wird. Und natürlich auch generell die Konjunkturabhängigkeit, / Inflation, Zinsen, wirtschaftliche Zuversicht der Kunden. Und dann gibt es natürlich auch noch kleinere Effekte, die aber auch durchaus rein wirklich erheblich werden können, wie die Währungsrisiken. Wenn der Euro mal wieder aufwerten sollte, dann wird es schwieriger, die Autos zu exportieren, weil du dann eben weniger Einnahmen erzielst in deinen Exportmärkten und trotzdem die gleiche Kostenbasis hier hast. Ja. Und ansonsten ist es auch so, dass es immer noch gewisse Defizite oder Schwachstellen in der Unternehmensstruktur gibt. Es ist ja weiterhin so, dass die Volkswagen AG 75% der Aktien hält und einfach über ihre über den Aufsichtsrat und über auch personelle Verbindungen. Also der Porsche CEO und der Volkswagen AG CEO ist ja derzeit die gleiche Person. Das ist der Oliver Blume, ja. Das ist doch so richtig miteinander verwoben. Da hat man auch Vorteile aus dieser industriellen Kooperation. Aber es besteht natürlich auch immer das Risiko, dass nicht alle Entscheidungen im Sinne der Porsche-Aktionäre getroffen werden, sondern auch letztlich die Macht einfach ausgenutzt wird, um das eine oder andere zu entscheiden, wie es dann beispielsweise für die Volkswagen AG besser ist. Und das ist also auch noch ein Risiko, wie sozusagen das Unternehmen aufgestellt und geführt ist. Aber da könnte sich in den nächsten Jahren noch eine Besserung ergeben, nämlich in dem Fall, falls es passiert, dass da weitere Anteile abgegeben werden und Porsche so über die Zeit hinweg immer eigenständiger wird und eben weniger von der Volkswagen AG beherrscht wird. Ja, das ist, glaube ich, der Blick auf die Chancen und die Risiken. Ist die Aktie jetzt kaufenswert? Das muss jeder für sich selbst beantworten. Was wir hier gemacht haben, ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Es ist einfach nur ein Einblick in meine oder unsere Meinungen, René. Und die Entscheidung, die müsst ihr selber treffen als Zuhörer und Zuhörerinnen. Es hängt am Ende auch von der Erwartungshaltung ab, ob man es eben Porsche zutraut, da jetzt diesen Erfolg der letzten Jahre mit den dann schicken Elektroautos nochmal auf ein ganz neues Level zu heben. In dem Fall würde sich vermutlich der Aktienkurs sehr, sehr gut entwickeln. Oder ob man denkt, in diesem Umfeld, wo die Konjunktur jetzt vermutlich wo die Wirtschaft in eine sehr schwierige Phase übergeht, wo vielleicht in China große Risiken bestehen und dann noch die Softwareprobleme, bin ich eher erstmal auf der Seitenlinie und warte ab, wie sich das alles entwickelt schlage entweder gar nicht zu oder eben später zu einem günstigeren Preis. Ja, das muss halt jeder für sich beantworten. Ich kann auch abschließend sagen, was ich gemacht habe. Ich bin bisher nicht in der Porsche AG Aktie investiert. Ich werde sie aber auf dem Abilitato-Blog jetzt, ich sage ja immer unternehmerisches Investieren, also unternehmerisch begleiten. Das heißt, etwa viermal im Jahr dann ein kurzes Update schreiben, wie sich die Kennzahlen entwickeln, wie sich die Bewertung entwickelt. Und wenn ich dann irgendwann zu dem Ergebnis für mich komme, dass ich es jetzt spannend finde, dann werde ich natürlich auch sozusagen Bescheid geben in dem Artikel, das ich jetzt gekauft habe. Und ich erhoffe mir so auch über die nächsten Quartale hinweg, das einfach noch ein bisschen besser zu verstehen, wie jetzt an diesen Wendepunkten, an denen wir uns gerade befinden, wie der Umstieg gelingt. Und ja, wenn das gelingt, werde ich vielleicht dann irgendwann auch einsteigen, allerdings nicht in das Porsche-Fahrzeug, sondern in die Porsche-Aktie. Und
oder beide.
Ja, das in das Porsche-Fahrzeug, da müsste die Aktie sich schon sehr gut entwickeln. Aber das ist natürlich auch möglich, aber ich glaube, ich persönlich bin nicht so der Porsche-Fan, ja, dass andere Leute sind größere Autofans als ich, von dem her, ich hätte da nicht das Bedürfnis, wer weiß, was die Zukunft bringt, also aktuell bin ich sehr froh über mein Auto, das mit 208.000 Kilometern mittlerweile zuverlässig immer noch fährt und plane auch, das weiterhin zu fahren, ja.
Okay, mega spannend. Jetzt hast du mir ja gleich mal die Frage vorweggenommen, Jonathan, wo ich dich fragen wollte, ob für dich die Aktie gerade jetzt kaufenswert ist. Aber du hast ja jetzt gerade klipp und klar gesagt, dass du jetzt erstmal auf der Seitenlinie bist und das Ganze noch ein bisschen beobachtest. Aber würdest vielleicht, wenn du jetzt mal einen Kurs weglassen würdest, beziehungsweise wie die aktuelle Kursbewertung ist, gibt es für dich jetzt einen Einstiegspunkt, wo du sagen würdest, hey, wenn jetzt in den nächsten 2-3 Wochen die Porsche-Aktie weiterfällt, dass du vielleicht bei 80 Euro, 100 Euro dann sagst, okay, würde ich vielleicht meine erste Tranche aufbauen? Also hast du sowas schon im Visier?
Ja, habe ich, aber es ist so, dass das natürlich auch immer davon abhängt, welche Unternehmensnachrichten bis dahin eintrudeln. Ja, wenn jetzt herauskommt, dass sozusagen die Software nochmal von Tag 1 neu entwickelt werden muss und die nächsten 5 Jahre kein neues Modell auf den Markt kommt, dann müsste ich das natürlich schon auch berücksichtigen und nicht weiterhin bei dem Niveau kaufen. Aber das mal außen vor gelassen, würde ich sagen, dass in dem Bereich von 70 Euro bei mir eine erste Position wahrscheinlich ins Depot wandern würde. Aber da wir aktuell bei 100 stehen, gehe ich nicht davon aus, dass das schon in den nächsten Wochen passieren wird.
Okay, spannend. Und dann komme ich noch zur letzten Frage, Jonathan, und zwar meinst du oder denkst du, dass Porsche das Potenzial hat, das wertvollste Unternehmen in Deutschland zu werden?
Also das wertvollste börsennotierte, da besteht das Potenzial. Es sind ja nur noch etwa 20%, die SAP vorne liegt. Linde ist derzeit noch wertvoller, aber die haben ja schon angekündigt, sie ziehen sich zurück vom deutschen Aktienmarkt, werden hier dann vermutlich auch aus dem DAX rausfliegen. Also die habe ich schon rausgeklammert. Ja, die sind, glaube ich, ja zunehmend irgendwie in Amerika geführt, aber ich glaube, der Hauptsitz ist in Irland oder irgendwo. Also das mal nicht mehr als deutsches Unternehmen zählend, sind es nur noch 20%. Und ob das jetzt kurzfristig gelingt, zu SAP schon aufzuschließen, ist natürlich pure Spekulation, weiß keiner. Mittel- und langfristig wird die Unternehmensentwicklung dafür entscheidend sein. Und da traue ich schon Porsche ziemlich viel zu. Aber natürlich immer unter der Voraussetzung, dass keine ganz, ganz schlimmen Dinge auf der Welt passieren, wie wir das jetzt ja schon mit Russland gesehen haben. Wenn jetzt China auch noch die ähnliche Situation, also wenn China ähnlich vorgehen würde und da auch noch einen militärischen Konflikt beginnen würde, dann können wir das alles über Nacht diese Gedanken erstmal weit nach hinten stellen, viele, viele Jahre. Aber mal angenommen, dass das alles so weiter seinen normalen Gang geht, besteht da durchaus das Potenzial, dass Porsche doch viel erfolgreicher wird, als sie es heute sind. Und deshalb ist es eben auch spannend und deswegen möchte ich auch die weitere Unternehmensentwicklung eben auf dem Abilitato-Blog dann verfolgen.
Okay, top, top. Also Jonathan, nochmal vielen Dank für die Analyse. Wenn jetzt die Zuhörer sagen, hey, ich möchte mir das Ganze nochmal in Ruhe durchlesen und ich habe nochmal Fragen an dich persönlich, was die Aktienanalyse angeht, wo können dich unsere Zuhörer finden?
Ja, wie schon angesprochen, abilitato.de oder eben auch auf Instagram abilitato-de. Da findet man dann den Porsche-Artikel und kann da nochmal alles strukturiert nachlesen. Aber am Ende, wie gesagt, ist es eben tatsächlich dann, muss auch jeder für sich beantworten. Du hast schon ganz andere finanzielle Ziele als ich, eine andere Risikobereitschaft, einen anderen Anlagehorizont, ein anderes Wissen. Und so ist es bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Das muss dann am Schluss jeder für sich beantworten. Passt dieses Asset, dieses Stück deutsche unternehmerische Geschichte zu meinen finanziellen Zielen, zu meiner Anlagestrategie? Ja, und deswegen sollte man sich dann natürlich auch nicht zu stark an dem orientieren, was ich immer so sage, denn ich mache ja auch Fehler. Ja.
Alles klar. Top, dann danke für die ganzen Worte, Jonathan. Und ja, ich bin gespannt, wie der Podcast ankommt, beziehungsweise die Porsche-Aktie natürlich, ob jetzt Leute sagen, hey, vielleicht beteilige ich mich doch mal bei einem Automobilkonzern. Und ja, wie gesagt, bei Fragen meldet ihr euch einfach bei Jonathan, also abilitato.de oder auf Instagram. Und ja, dann Jonathan, nochmal vielen Dank für deine Zeit und dann hoffe ich doch, dass wir uns in Zukunft hier nochmal hören.
Ja, würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.